Gut. Es gibt in der Bibel drei Verse in den Timotheusbriefen von Paulus und einen Vers im Brief an Titus, die im gleichen Wortlaut beginnen. 1. Timotheus 1,15 geht so los. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Das lese ich nochmal ganz. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchen ich der Erste bin. Also das ist viermal, was der Paulus im Vers so beginnt. Das Wort ist gewiss. Und das sagt natürlich schon was aus. Also du immer wieder auf das hinweist, dass das Wort Gottes gewiss ist. Und gewiss heißt, dass es wahr ist, dass es hundertprozentig wahr ist und dass es gültig ist und dass es von Gott ist, der nicht lügen kann. Und dann sagt er, es ist aller Annahme wert. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Also wir sollen es gewiss annehmen, nicht, naja, könnte sein oder auch nicht, sondern gewiss im Glauben annehmen, weil es ist das Evangelium, es ist das Wort des Glaubens, schreibt der Paulus in Römer 10,8, das Wort des Glaubens, das wir predigen, das er, der Paulus, gepredigt hat und seine Mitarbeiter, das soll man ganz gewiss annehmen, weil es die Wahrheit ist. Und er sagt hier weiter, die Wahrheit ist, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten. Darum ist Jesus gekommen, um Sünder zu erretten, weil sie verloren sind. Und deshalb ist er gekommen. Das ist das Wort. Da haben wir wieder beim Evangelium. Von der Grundaussage des Evangeliums, dass Christus in die Welt gekommen ist, um die Sünder zu retten mit seinem Opfer. Und Gott hat es gesagt und Gott kann nicht lügen. Darum kann man sich verlassen auf Gottes Wort. Es ist der Gott, der nicht lügen kann. Also wir wissen, Gott kann alles, aber eins kann er nicht, lügen kann er nicht. Und das Wort ist deshalb die Wahrheit. Und deshalb ist es wert, dass man es annimmt, weil es ganz gewiss und ganz sicher ist. Und es ist nützlich für die Menschen, das Wort des Evangeliums anzunehmen, weil es für den Sünder Rettung bringt, Rettung von der ewigen Verdammnis und weil es eine Verbindungsstelle zu Gott ist und zu all seinen Verheißungen. Also ohne dieses Wort des Evangeliums steckt der Mensch als Sünder in der Verdammnis und hat keine Verbindung zu Gott und schon gar nicht zu den ganzen Verheißungen. Und das ist darum ist es für uns interessant und wichtig, das Wort Gottes anzunehmen, das Evangelium anzunehmen. Im 1. Timotheus 4,9 und 10 schreibt der Paulus dasselbe, beginnt er den Vers mit demselben Wortlaut. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dies gebiete und lehre. Also wieder, dass das Wort gewiss ist und aller Annahme wert ist. Und dann sagt der Paulus, dafür arbeitet er und seine Leute und dafür kämpfen sie sogar. Aber manchmal ist es nicht bloß Arbeit, manchmal ist es ein Kampf, für das Wort Gottes einzustehen. Und er sagt hier, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen oder glauben, also nicht auf einen toten Gott, einen holzgeschnitzten oder goldüberzogenen, sondern auf einen lebendigen Gott, der ein Retter, und hier das nicht falsch verstehen, Retter in dem Sinn, da meinen manche, ja, sind da alle gerettet, hier ist in dem Sinn, er ist ein Retter aller Menschen, weil er alle retten möchte. Weil Jesus für alle bezahlt hat, er möchte alle retten. Und ich habe einmal was gelesen, dieses Retter hier in dem Sinn könnte auch Erhalter bedeuten. Also, dass Gott ein Erhalter aller Menschen ist. Oder, ja, dass wir am Leben bleiben können. Und besonders die Gläubigen. Das soll der Timotheus auch gebieten und lehren. Sogar gebieten, also mit Nachdruck, nicht bloß lehren. Und ob es jetzt interessant ist oder nicht für die Leute, ist einem nicht wurscht. Er soll den Leuten das gebeten, dass sie das Wort Gottes annehmen sollen, weil es gewiss ist. Dann hat er es im 2. Timotheus 2, 11 bis 13 auch geschrieben, das Wort ist gewiss. Also hier geht es nicht mehr an aller Annahme wert weiter, sondern das Wort ist gewiss. Denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Und wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird er auch uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. das Wort ist gewiss und wenn wir mit ihm gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Weil Jesus das ja für uns getan hat, so sind wir praktisch mit ihm am Kreuz gestorben und begraben und auch mit ihm wieder auferstanden. Und das ist das Wort, das er uns gegeben hat. Und er hat das Wort gegeben, der sein Wort nicht verleugnen kann. Und in diesem Glauben soll man ausharren. Und wenn wir geduldig darauf stehen, werden wir auch mitherrschen, weil das Wort Gottes nach und nach Ergebnisse, Frucht, praktisch gesagt, in unserem Leben hervorbringen wird. Also dann werden wir nicht mehr beherrscht und gegängelt von satanischen Mächten und bösen Menschen und schlechten Umständen, sondern er wird uns emporbringen, damit wir mitherrschen und in unserem Leben im Sieg sein können. Wenn wir das Wort verleugnen, wird er auch uns verleugnen, schreibt hier der Paulus. Das klingt dann gleich einmal nicht so gut. Ja, das hat auch Jesus gesagt, wer sich zu mir bekennt, zu dem bekenne ich mich beim Vater oder bei den Engeln. Das ist ungefähr dasselbe. Und wenn wir aber untreu sind, bleibt Gott doch treu. Also nicht wir sind untreu und jetzt ist Gott auch nicht mehr treu. Das geht nicht, weil er nicht lügen kann und deshalb kann er sich auch nicht selbst verleugnen. Das ist auch eine wichtige Sache, dass wir das wissen. Gott bleibt immer treu. Auch wenn du Fehler machst, auch wenn du sündigst, auch wenn du in Zweifel hineingeraten bist und das Evangelium vielleicht einmal schon fast abgelehnt hast, aus welchem Grund auch immer, Gott bleibt treu. Gott bleibt treu. Er steht trotzdem zu seinem Wort. Und wenn ein Mensch wieder umkehrt und zurückkommt zum Evangelium der Gnade, zu Jesus, ist Gott Gewehr bei Fuß und gibt ihm einfach wieder die neue Chance, so wie dem sogenannten verlorenen Sohn. Wenn wir aber ihn verleugnen, sagt er vielleicht so, wie es bei den törichten Jungfrauen, die ja dann zu wenig Öl im Krug hatten, dass die Lampen ausgegangen sind, zu denen hat er dann hinterher gesagt, ich kenne euch nicht. Also das kann und jemandem schon passieren, der dauerhaft das Evangelium und Jesus und so weiter, das Kreuzesopfer verleugnet, dass irgendwann dann der Punkt kommt, wo Gott sagt, ich kenne euch nicht. Ja, das ist dann jemand wie einer der von den törichten Jungfrauen. Wenn wir aber im Glauben mit ihm bleiben, wird unsere Lampe nicht auslöschen, sondern ist immer Öl da, dann wird nachgefüllt vom Heiligen Geist und dann werden wir auch praktisch gesagt gerettet und belohnt und gesegnet. Paulus schreibt diesen Ausdruck, das Wort ist gewiss, auch an den Titus. Es ist Titus 3, 6 bis 8. Dann schreibt hier der Paulus, den Heiligen Geist hat er durch Jesus Christus, unseren Heiland, reichlich über uns ausgegossen, damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Das Wort ist gewiss, und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Also hier kommt er zuerst, warum es gewiss ist, weil er den Heiligen Geist ausgegossen hat über uns und weil er uns aus Gnade gerechtfertigt hat und zu Erben des ewigen Lebens eingesetzt hat. Also das ist zuerst einmal die Aussage und dann sagt er, dieses Wort, was ich jetzt gerade gesagt habe, das ist gewiss. Das ist sicher, dass er das getan hat und es ist sicher, dass wir Erben des ewigen Lebens sind durch den Glauben an Jesus Christus. Und hier sagt der Paulus zum Titus, ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst. Das ist auch wichtig, jeder für sich selber, aber auch in Gemeinden, dass man ganz fest auf diesen Dingen des Evangeliums besteht, weil der Teufel ganz gerne andere Dinge einschleusen will. So ähnliche Sachen, aber doch nicht die Wahrheit sind. Und auf die Dinge, die bloß so ähnlich sind, da kannst du nicht gewiss bauen. Das ist nicht gewiss, ob das stimmt. Aber das Evangelium, das der Paulus gepredigt hat, das Evangelium von Jesus Christus und der Gnade, das ist gewiss. Und auf diesen Dingen sollen wir fest bestehen. 100% haben wir gesagt, das ist sicher und wahr. Weil du das Wort Gottes, das Evangelium angenommen hast, weil du Jesus damit als deinen Herrn angenommen hast, hast du ja einen Bund mit Gott geschlossen. Und das ist auch etwas, was du immer wieder dir in Erinnerung bringen musst, gerade dann, wenn Schwierigkeiten vor der Nase sind, dass du weißt, hoppla, Ich habe einen Bund. Ich habe einen Bund mit dem lebendigen Gott. Was will der Teufel mir tun? Ja, ich habe einen Bund und auf den Bund kann ich mich verlassen, weil Gott treu ist und seinen Bund nicht verleugnet. Wenn wir auf den Bund pochen, auf den Bund stehen, dann wird der Bundespartner, in dem Fall unser himmlischer Papa, für uns eintreten, sein Wort senden, seinen Engel senden, die Salbung auf uns ganz neu ausgießen oder was halt einfach notwendig ist. Er weiß schon, wie er das Problem, das du vor der Nase hast, lösen kann. Weil er ist dein Gott, dein Papa, und er hat den Bund mit dir geschlossen durch das Blut Jesu. Da schreibt der Paulus zu dem Thema im Römer 8, 29 und 30. Denn die er vorher erkannt hat, und das erkannt hat, das wird auch in der Bibel oft benutzt, wenn ein Ehebund geschlossen wurde und wenn das Ehepaar intim geworden ist, also diese Verbindung eingegangen ist. Das heißt, die er vorher erkannt hat, mit denen er vorher einen Bund geschlossen hat, einen neuen Bund, so wie ein Ehebund, ein Bund, der einfach Bestand hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, schreibt hier der Paulus. Und dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, heißt, dass der Gläubige in die Stellung in Christus hineinversetzt worden ist. In die Stellung wie Jesus. Ja, Jesus ist der Erstgeborene, schreibt hier der Paulus weiter. Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern und natürlich auch Schwestern. Ja, Jesus ist der Erste in allen, hat er den Vorrang. Und wir sind alle seine Brüder und Schwestern. Und wir sollen dem Bilde seines Sohnes, dem Bilde Jesu gleichförmig sein. Die meisten Christen haben so ein Bild von sich. Ja, ich bin noch nichts. Ich bin zwar kein Gottes, aber mehr nicht. Und wenn Gott nicht für mich was tut, ich kann eigentlich nichts, ich bin nichts. Mein armer Sünder wahrscheinlich, denken viele. Und das ist nicht das Bild seines Sohnes. Das ist nicht die Stellung in Christus. Aber hier sagt er ganz klar, mit denen er einen Bund geschlossen hat, die hat er vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Also denk mal drüber nach. Du sollst Jesus ähnlicher werden. Paulus sagt einmal, dass er betet, dass die Galater, glaube ich, immer mehr die Gestalt Jesu annehmen sollen oder ja, ihm immer ähnlicher werden sollen. Dazu hat er uns berufen, die Glaubenden, die Kinder Gottes, ja, dass sie nicht Babychristen bleiben, sondern dass sie wachsen im Glauben und der Erkenntnis und der Wahrheit und der Kraft, bis sie zu mündigen Christen werden, bis hin zu Vätern und Mütter in Christus, heißt es. Das ist das Ziel der ganzen Sache. Deshalb gibt es biblische Lehren, deshalb gibt es den Heiligen Geist, der uns da unterstützt in diesem Bereich, dass wir das werden, wie Gott es haben will. Und die Glaubenden hat er gerechtfertigt, habe ich hier weiter gelesen, in Römer 8, 30. Und die hat er auch verherrlicht. Also uns, die Glaubenden, verherrlicht er. Und es kommt immer mehr und mehr, umso mehr, wie wir im Glauben wachsen, wie wir in diesen Dingen Offenbarung bekommen, immer mehr dem Bild seines Sohnes gleich werden, immer mehr die Gestalt Christi annehmen, umso mehr wird er auch uns verherrlichen. Und dann wird er uns ehren und er wird uns segnen und belohnen. Und das ist gewiss, weil es ist das Wort Gottes. Das ist gewiss und du kannst das ganz gewiss annehmen. Also lass dir dieses Wort nicht immer rauben, sondern, wie der Paulus gesagt hat, bestehe fest auf diesen Dingen. Dies lehre und gebiete und das kannst du dir auch immer selber lehren und gebieten und dich selber manchmal dazu zwingen, dem, was das Wort Gottes sagt, mehr zu glauben als dem, was vor Augen ist. Denn Schwierigkeiten, die um dich herum laut blärren und vor der Nase rumtanzen, den nimmt man ganz leicht an. Da ist man ganz schnell raufgesprungen auf den Zug. Aber da muss man sich dann zwingen, dem Wort Gottes den Glauben zu schenken und nicht den Umständen. Also nimm das Wort Gottes an oder auch aufnehmen, könnte man sagen. Das sagt auch die Apostelgeschichte, gleich ganz am Anfang, Kapitel 2, Vers 40 und 41. Er sagt hier, der Glaube der Petrus war's. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Also er hat ihnen das Evangelium gepredigt und dann sagt er, lasst euch retten. lasst euch retten durch Jesus. Und dann der Vers 41, die nun sein Wort aufnahmen oder das angenommen haben, diese Wahrheit, die ganz gewiss ist, die haben es genommen und haben, das heißt es, sie ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan oder eben gerettet. Die haben dieses Wort, das Evangelium aufgenommen, angenommen und haben darauf reagiert und ließen sich taufen. Und das ist eigentlich genau der richtige Ablauf des Ganzen. Und das bringt dem wahren Glaubenden Lebensqualität. Es bringt Gottes Segen hervor, es bringt Gottes Herrschaft in deinem Leben und auch sein Schutz und seine Führung und das Erbe und alles kommt hervor durch das, weil ein Glaubender eben das Wort Gottes angenommen oder aufgenommen hat. Das ist dann dieses Leben aus Glauben, wie es mehrmals im Neuen Testament geschrieben steht. Ich habe dieser Vers, der Gerechte wird aus Glauben leben, das stammt aus dem Alten Testament und wird aber im Neuen dreimal zitiert. Also einmal im Galaterbrief 3,11, da heißt es hier, dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn, jetzt das Zitat, der Gerechte wird aus Glauben leben. Vielleicht könnte man es auch so sagen, mein gerechtes Kind wird durch oder wegen seines Glaubens im Segen der Gerechtigkeit leben. Jetzt ein bisschen erweitert das Ganze, aber das steckt eigentlich da drin. Mein gerechtes Kind, weil der Glaube hat zur Gerechtigkeit geholfen und wegen dieses Glaubens wird er dann auch im Segen der Gerechtigkeit leben. Das heißt, der Glaube, der bewirkt, dass das, was Gott dem Menschen gegeben hat oder geben will, dann hervorkommt, dass es auch sichtbar wird. Das heißt einmal von der Auferstehungskraft, die unsere sterblichen Leiber gesund und lebendig erhält, im Römerbrief 8,11. Die Auferstehungskraft ist in uns wirksam. Die Lebenskraft ist in uns wirksam. Die Auferstehungskraft ist ja ganz interessant, weil diese Kraft hat Jesus, der schon 3 Tage tot war, wieder zum Leben erweckt. Er hat ihn auferstehen lassen. Und die ist auch in uns wirksam und bringt dir Heilung, wenn du krank bist, und einfach Gesundheit oder erhält dich gesund, wenn du dich mit dem Wort beschäftigst und es immer mehr annimmst und aufnimmst, wird es nach und nach das ausführen, wozu es gesandt ist, was es praktisch gesagt aussagt. Und diese Auferstehungskraft ist nicht ein bisschen was. Das ist eigentlich die größte Kraft, die wirksam wurde im Leben von Jesus. Und das bringt Leben in Fülle und Überfluss. Das sagt uns Johannes 10,10 und Kolosser 2,10. Ja, das ist das, was Gottes Plan ist für die Christen. Der Teufel hat einen anderen Plan. Der Teufel möchte die Christen arm und schwach und grantig und was weiß ich, hinter dem Fluch halten, dass es schlecht läuft, dass sie kein Zeugnis sind. Aber das ist nicht Gottes Plan. Bloß der Teufel sagt den Christen, ja, das muss so sein, das will Gott so. Das musst du einfach so annehmen. Dann nimmst du das Falsche an. Gottes Wort ist gewiss. Das Teufels Wort ist nicht gewiss. Das ist gewiss, dass gelogen ist. Das ist ganz gewiss, weil der Teufel der Lügner von Anfang an ist. Der hat die Lüge erfunden. Also dessen Wort ist gewiss, dass es eine Lüge ist. Aber Gottes Wort ist gewiss, dass es die Wahrheit ist. Also nicht Gesetzeswerke machen den Glaubenden gerecht, sondern Gott hat ihn gerecht gesprochen, weil er an das Opfer Jesu geglaubt hat, sich dazu bekannt hat und seinen Glauben dann auch durch Werke Substanz gegeben hat und sichtbar gemacht hat. Durch Bekenntnisse, durch gute Werke, die sind richtig, aber durch Werke wird es nicht gerecht, sondern die sind Folgen oder auch die Taufe ist ein Glaubenswerk. Und das ist das Evangelium, das ganz gewiss ist. Der Hebräerbrief greift auch dieses auf, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Aber er sagt hier dann weiter, Hebräer 10, 38, wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Also das heißt, wenn jemand seinen Glauben da plötzlich wieder ablegt oder verleugnet, dann gefällt es Gott nicht. Also wenn er zum Beispiel irgendwie Schwierigkeiten hat und denkt sich, ach, das mit dem Jesus, mit dem Glauben, das hat auch nicht geholfen, jetzt lasse ich das wieder sein und schmeißt seine Bibel in die Ecke und lässt einfach ein Herrgott, einen guten Mann sein, so ungefähr. das gefällt einfach Gott nicht und das ist nicht gut. Darum schreibt er hier, dass das dann ein bisschen riskant ist. Aber wir sollen gerade dann, wenn es Schwierigkeiten gibt, dann soll man den Glauben festhalten und gar hochhalten, ganz wichtig. Das ist der Glaubenskampf, sonst bist du nicht im Sieg. Der Glaube muss die Herausforderung des Kampfes annehmen, wenn es brennt. Ja, wenn eh alles gut geht, da ist kein Problem zu glauben. Aber in Schwierigkeiten wird es schwerer, aber genau da ist am wichtigsten, weil da steckst du im Kampf, im Sieg oder Niederlage, na, da musst du dann ein bisschen nachlegen. Und wenn du selber nicht mehr nachlegen kannst, dann musst du jemanden um Unterstützung bitten im Gebet. Ja, weil zwei heißt es, schlagen 10.000. Einer schlägt 1.000 und zwei schlagen 10.000. Also es multipliziert sich ganz schön nach oben, wenn zwei dann übereinkommen und zum Gebet. Gut, es hat auch einen Vorteil. Schlechte Umstände haben auch ein bisschen einen Vorteil. Das ist nicht schön, aber in schlechten Umständen kann sich dein Glaube bewähren. Und er muss sich bewähren. Wenn immer bloß alles super läuft, kann sich dein Glaube ja gar nicht bewähren. Deshalb gibt es auch Schwierigkeiten im Leben eines Christen, damit er seinen Glauben da auspacken kann und dass er sich bewähren kann und dass er siegreich sein kann. Weil da stellt sich nämlich heraus, ob der Glaubende wirklich ein Glaubender ist oder ob er bloß religiös ist. Das kann man so oft einmal gar nicht feststellen. Aber da ist dann der Punkt, wo man es feststellen kann, wie der Glaube wirklich ist. Also Schwierigkeiten, wenn kommen, prüfen sie den Glauben. Also sie fordern ihn eigentlich heraus zum Duell, könnte man fast sagen. Ja? So wie im Western. Jetzt geht's zum Duell. Und wenn der Glaube herausgefordert wird durch Schwierigkeiten, und es können auch oft einmal wirkliche Schwierigkeiten sein, ja? Nicht bloß irgendeine Kleinigkeit, sondern richtige Schwierigkeiten, dann kann der Glaube auch mal in die Knie gehen. Das ist auch ganz normal und legitim. Das ist nicht ein Beinbruch. Ja, wenn zwei ringen, dann kostet es Kraft und dann ist einmal der unten, einmal der andere unten und der andere wieder oben, dann ist es ein Kampf. Und so kannst du es vielleicht vergleichen. Aber der Glaube muss hochgehalten werden. Und dann musst du das Wort kennen. Dann musst du das wissen, dass das Wort gewiss ist, dass es wahr ist und dass du es auch angenommen hast, dass nicht der Zweifel die Oberhand bekommt, weil sonst bist du im Ringkampf unten drunter. Der Zweifel ist das, was ja, einfach der Gegner sät. Aber wir halten unseren Glauben hoch. Und der Glaube ist immer siegreich. Der Glaube ist siegreich. Es ist nicht dein Wissen und dein was weiß ich alles. Es ist dein Glaube an das wahre Wort Gottes, das dich siegreich macht, weil der Glaube den Sieg von Jesus in dein Leben, in die Realität hineinbringt. Wichtiger ist, dass dein Glaube echt ist. Dass du wirklich echt auf das Wort vertraust, auf das Evangelium, auf das, was Jesus getan hat. Und dass der Glaube nicht geheuchelt ist. Ja, ein ungeheuchelter Glaube, spricht der Paulus manchmal. Ein ungeheuchelter Glaube, der richtet sich nach Gottes Wort aus. Der sucht Gottes Willen, um ihn zu tun. Ja, der geheuchelte Glaube, der sucht ihn vielleicht einmal ein bisschen und wägt dann ab, passt mir das in Kram, was Gott da von mir will oder was die Bibel sagt, oder passt mir es eh nicht. Das ist der Geheuchelte. Der Ungeheuchelte sagt, ich will wissen, was Gott sagt und das will ich auch tun. Und das ist ein bisschen ein Ziel, sagt auch der Paulus dem Timotheus, ein Ziel der biblischen Lehren. Er schreibt in 1. Timotheus 1,5, das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Also dieser echte, ungeheuchelte Glaube, das ist das, was sehr gottgefällig ist. Und den hatte der Timotheus. Und Paulus schreibt sogar, dass den auch schon seine Mutter und seine Großmutter hatten. Ja, die Großmutter Luis heißt sie und die Mutter Eunike hatten auch diesen ungeheuchelten Glauben. Kannst du nachlesen im 2. Timotheus 1,5. Heuchelei ist etwas, was man heutzutage in den christlichen Gemeinden sehr stark antreffen kann. Ich sage, ein Heuchler ist ein Christ, der in der Gemeinde vorgibt, dass er ein richtiger Gläubiger ist und dass er was wunderbar für einen Glauben hat, aber im realen, alltäglichen Leben nicht im Glauben lebt. Ja, er ist einer, der nicht zu Jesus und an seinem Glauben im Alltag steht und sich dazu bekennt. im Gottesdienst am Sonntagvormittag, da ist er Jucki Hui und wie stark, dass er Jesus bekennt und Halleluja. Und am Montag drauf, so fast so wie der Petrus, ich kenne ihn nicht. Weil jemand sagt, bist du auch bei der Sekte, da bist du auch da war ich hingegangen. Ja. Und dann, nein, ich habe einmal reingeschaut, aber ist auch nicht so das. Ja, das sind dann die Heuchler, die so sagen. Oder die bloß in den Gottesdienst gehen, dass sie ihr neues Gewand präsentieren können. Das ist ja wieder ganz ein anderes Thema. Mich erinnert sowas immer an das, wo Jesus sagt für die Pharisäer, die sind wie ein übertünchtes Grab. Das war eigentlich ein sehr treffender Ausdruck. So sind auch die Heuchler. Schau, geben sich nach außen recht schön und wunderbar und innerlich voller toten Gebeine. Für diese Leute ist das Wort nämlich nicht gewiss. Ja? Sie haben es sich nicht wirklich in ihrem Herzen angenommen. Sie haben es bloß gehört und reden ein bisschen danach. Aber sie haben es nicht für sich total angenommen. Und dann bleibt die Heuchelei eigentlich nur noch übrig. Es ist ihnen eigentlich gar nicht so wichtig, das Wort Gottes. Und so wertvoll ist es ihnen scheinbar auch nicht. Und der Herr sagt im Gleichnis vom Schatz im Acker, dass es sehr wertvoll ist, das Reich Gottes, eben das Wort Gottes. Und dass man lieber alles andere hinten lassen soll, um das zu bekommen. So wertvoll und so wichtig soll das Wort eigentlich sein. Und wie gesagt, dem Heuchler ist es eigentlich nicht so wichtig und so wertvoll. Dem ist das Ansehen bei den Menschen wichtiger als das Wort Gottes, als das Evangelium. Und das ist halt nicht gut. Das gefällt Gott nicht. Okay, ja, was noch gerne ein beliebter Grund zum Heucheln ist, ist einfach Gesetz und Religion. Und da ist man auch mit Petrus in guter Gesellschaft. Petrus hat auch einmal geheuchelt und der Paulus hat ihn zur Rede gestellt. Also mit dem guten Petrus. Er hat also nicht bloß Jesus damals verleugnet, auch später hat er nochmal so einen Bock geschossen. Und Paulus schreibt hier im Galaterbrief 2,11-13, als aber Kephas, also das ist der Petrus, nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er durch sein Verhalten verurteilt war. Also sein Verhalten war Heuchelei. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den Nationen gegessen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich von denen aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, so dass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Also sie haben mit Heiden gegessen, was man ja als Jude nicht tun darf vom Gesetz her. Und dann sind Juden gekommen, dann haben sie sich ganz schnell zurückgezogen und haben sie es geleugnet, so ungefähr. Nein, wir haben nicht mit denen gegessen. Nein, nein, die sind da unrein. Und das ist Heuchelei. Das ist ein Beispiel. Also sehen wir, das kann vorkommen, selbst bei einem Apostel kann es vorkommen. Aber da sehen wir, wie sehr das Gesetz noch in den Köpfen dieser Leute hängen geblieben ist. Sie wussten eigentlich das Evangelium von Jesus und von der Gnade, aber trotzdem, ja, die waren da im Zwiespalt. Gesetz und Gnade, das ist nicht von heute auf morgen zu ändern, scheinbar. Ne? Also ich wundere mich über den Paulus, dass das bei dem so zackig gegangen ist, obwohl er auch ein bisschen einen Prozess dann gehabt hat. Aber nachdem Paulus ja ein Pharisäer war und der Petrus bloß ein Fischer, da war also der Paulus dann noch stärker in diesem ganzen Gesetzeszeug verstrickt als der Petrus. Und trotzdem hat der Petrus da mehr Probleme gehabt wie der Paulus. Also vielleicht macht es das aus, weil Jesus dem Paulus da so direkt erschienen ist und hat ihn sozusagen gestreckt. Ich weiß es nicht, ist mir auch wurscht, aber der Paulus, da kommen wir eh dann noch drauf, der hat halt einfach da über das Evangelium der Gnade riesige Offenbarung bekommen. Also, steh zum Wort des Evangeliums, nimm es an, seid ihr gewiss, dass es gewiss ist. Und wenn du dazu stehst, zum Wort stehst, dann stehst du automatisch zu Jesus und zum Vater, weil er und sein Wort sind eins. Man kann nicht sagen, das Wort ist falsch, aber Jesus ist richtig. Also die beiden sind eins und wenn du das Wort annimmst, nimmst du Jesus an, weil er das Wort ist, sagt die Bibel. Es ist das lebendige, fleischgewordene Wort. Ich habe einen Beweis, Johannes 1,1,4,14. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Also in ihm, im Wort, war Leben. Und dann sagt er, und das Wort wurde Fleisch. Also das Wort, Gott wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Da sehen wir, dass das Wort, das Evangelium, eins ist mit Jesus und mit dem Vater. Und wer das Wort annimmt, nimmt Jesus an. Und umgekehrt, wer Jesus annimmt, muss auch das Wort annehmen. Das kann man nicht voneinander trennen. Ja, und wenn jemand sagt, ja, ich glaube an Jesus, aber lest nicht in der Bibel und interessiert das Wort gar nicht, dann muss man sich schon die Frage gefallen lassen, ob er nun wirklich Jesus angenommen hat. Wenn er das Wort nicht annimmt, ja, ist ein Risiko dahinter. Könnte auch sein, dass er bloß den religiösen Jesus angenommen hat. Das ist ein Unterschied. Also schreibe und pflanze das Wort Gottes in dein Herz. Nimm es an, sei dir gewiss, dass es wahr ist und bewahre es in deinem Herzen, ernähre es und es wird Frucht bringen. Das Wort, sagt Jesus, wird 30, 60 und 100-fache Frucht bringen, steht in Markus 4,20. Und da musst du verstehen, dass das Wort Gottes ist wie ein Same und auch wirksam ist wie ein Same. Und ein Same muss in eine gute Erde gepflanzt werden, in dem Fall das Wort in unsere Herzen, dass es Wurzeln bekommt. Gleichnis vom Sämann kennt er ja. Und dann wird es auch seine Frucht hervorbringen. Lukas 8,15 sagt uns, in der guten Erde sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Also es kommt Frucht, wenn das Wort Gottes festgehalten wird, wenn es gewiss angenommen wird, ja, wenn es gewiss im Herzen verwurzeln kann. So pflanze die neutestamentlichen Wahrheiten in dein Herz. Die sind nämlich jetzt für unsere Zeit, für die Zeit der Gemeinde, sind die neutestamentlichen Wahrheiten wichtig. Darauf können wir bauen. Wir sind nämlich im Neuen Bund. Und dann nimm die Bibel, schlag sie vor dir auf, such diese Schriftstellen, brüte sozusagen über den Wort. Lies immer wieder, denk drüber nach, nimm's auf, sprich sie aus, brüte über der Verheißung, die dir gegeben ist, damit es immer mehr lebendig wird. Dass aus diesen Buchstaben da drin Geist wird, dass Leben kommt und dass der Heilige Geist dir Dinge offenbart, die da drin stecken, der dir das Wort auslegt und vielleicht auch zu dir spricht oder dir ein Bild gibt im Bereich des Geistes, wie das jetzt für dich zu verstehen ist und was Gott in deinem Leben ja, hineinbringen will und dich segnen will. Man kann das nicht so pauschal sagen, weil das musst du selber erfahren, aber da musst du dich hinsetzen vor diese Worte und vor diese Verheißungen und lesen und nachsinnen und lebendig machen. Und für uns als neutestamentliche Gläubige sind vorrangig die Paulusbriefe ganz wichtig. Und warum, sagst du vielleicht, warum? Der Paulus erklärt es eigentlich selber. Galater 2,7 sagt der Paulus, und die Leute sahen, dass mir das Evangelium für die Unbeschnittenen anvertraut war, ebenso wie Petrus das für die Beschnittenen. Also Paulus hat für die Unbeschnittenen, für die Heiden, für die Griechen, hat man oft gesagt, für die Unbeschnittenen, weil sie nicht in der Beschneidung waren wie die Juden, für die hat Gott dem Paulus das Evangelium anvertraut. Und dem Petrus für die Juden, für die Beschnittenen, schreibt er hier. Und da wir ja von Grund aus nicht von den Juden sind, sondern aus den Heiden, wir haben heute Bayern zum Beispiel, also ist es für uns, das, was der Paulus offenbart bekommen hat. Für uns ist es ihm gegeben und für uns ist es aufgeschrieben und deshalb müssen wir vorrangig seine Briefe studieren. Und da gibt es ganz viele interessante Dinge zu entdecken. Das wirst sehen, wenn du da drin liest und studierst, dass es bei ihm meistens um die Rechtfertigung aus Glauben durch Gnade geht. Das ist das Hauptthema. Das ist das, was Gott ihm für die Unbeschnittenen gegeben hat. Er hat ihnen nicht gesagt, den Heiden, ja, ihr müsst jetzt wieder Juden werden, ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst das Gesetz halten. Nein, ihr müsst an Jesus glauben. Ihr müsst das Evangelium glauben. Er hat euch Gnade angeboten. Das ist das, was er für die Unbeschnittenen, für die Heiden von Gott anvertraut bekommen hat. Und er hat riesige Offenbarungen gehabt über dieses ganze Thema. Denn das war sein Auftrag. Er musste diese Offenbarungen haben, sonst hätte er ja den Auftrag nicht ausführen können. Und er schreibt sogar, dass er stark in Schwierigkeiten ist, von Satans Engel wird er bekämpft. Und er schreibt, wegen außerordentlichen Offenbarungen, kannst du im 2. Korinther 12,7 nachlesen, außerordentliche Offenbarungen hat er gehabt, der Paulus. Und er wurde von Satan auch massiv bekämpft. Und diese Offenbarungen bekämpft der Satan heute noch immer. Wenn du anfängst, dieses Evangelium des Glaubens durch Gnade anzunehmen und vielleicht sogar zu verkündigen, wird der Satan auf der Matte stehen und es bekämpfen wollen. Aber wir lassen uns das nicht nehmen, weil für uns ist es gegeben. Und ich glaube, dass der Heilige Geist immer noch mehr Offenbarungen geben will, weil auch Jesus gesagt hat, wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er uns in alle Wahrheit führen. Und das hat noch nicht aufgehört. Ich glaube, das wird erst aufhören, wenn die Gemeinde Christi weltweit die Wahrheit erkannt hat, die ganze Wahrheit erkannt hat. Ha. Offenbarungen gibt der Heilige Geist, damit wir alle Wahrheit erkennen. Die Frage ist, ob die Christen oder die Gemeinden das auch wollen. Oder ob sie ganz stur an alten, traditionellen Mustern festhält, das Neue alles ablehnt, deren Prediger vielleicht sogar bekämpft und sagen, wir haben es immer schon so gemacht und das haben wir unsere Großeltern schon so gemacht und das ist doch richtig und das ist doch gut, obwohl sie hinten und vorn Probleme haben. Das kann man dann oft nicht verstehen, aber dieser traditionsbewusste Geist, dieser religiöse Geist, ist halt einfach ja, Gemeinheit. Okay, aber wir wollen das Evangelium der Gnade festhalten, annehmen, das ist nämlich gewiss und es steht fest und daran wollen wir uns messen. Also schenke diesem Evangelium deinen Glauben. Schenk deinen Glauben nicht den schlechten oder auch nicht den guten Umständen. Bei den schlechten Umständen soll man sowieso nicht glauben, aber auch den guten Umständen sollst du auch nicht deinen Glauben schenken. Schenkt den Glauben dem Wort Gottes. Weil gute Umstände können sich ganz schlagartig ändern. Und manchmal ist ein guter Umstand, den man als gut befindet, hinterher ein Umstand, der sich als schlecht erwiesen hat. Und darum ist Umstandsglaube immer ein Problem. Wenn du aber auf das Wort Gottes vertraust, auf das, was er gesagt hat, das festmachst, da bist du sicher, da stehst du fest. Weil Gottes Wort ist sicher und wahr und es steht fest. Und wenn dein Glaube auf das Wort gerichtet ist und fest wird und der Same seine Frucht bringt, dann entfaltet dieses Wort seine göttliche Kraft dir zum Heil und zum Segen und zum Leben und was halt einfach notwendig ist. Also das Gesetz zum Beispiel hat keine Kraft in sich. Das Gesetz macht dir bloß Schwierigkeiten und Vorschriften und Verdammnis, aber das Evangelium, das macht dir keine Vorschriften, das macht dir keine Probleme, das Evangelium gibt dir eigentlich bloß Gottes Gnade und Gottes Segen. In diesem Evangelium soll man uns nicht schämen, weil das ist Kraft drin im Evangelium, sagt der Paulus in Römer 1,16. Es ist Kraft zum Heil für jeden Glaubenden. Egal ob Jude oder Grieche oder Beschnittener oder Unbeschnittener, ob Heide oder sonst was, wer es glaubt, wird diese Kraft erfahren. Gottes Kraft steckt da drin. Und den anderen, die das Wort vom Kreuz nicht annehmen, dann ist es Torheit, schreibt der Paulus. Ja, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. 1. Korinther 1,18. Und er sagt weiter, uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Das ist ja nochmal Beweis, Bestätigung, dass im Evangelium, im Wort vom Kreuz, Gottes Kraft drin steckt. Halleluja, der Unglaubende. Oder der Nichtglaubende, der empfängt diese Kraft nicht. Der Religiöse empfängt die Kraft nicht. Der Religiöse, der fragt sich immer bloß, was muss ich denn gerade noch tun, dass der Herr mich segnet? Was muss ich tun? Und der Glaubende sagt, danke Jesus für das, was du getan hast. Also sieh das Evangelium aus dieser Richtung, sieh es nicht als eine Torheit oder Dummheit an. Für uns, den Glaubenden, entfaltet es nach und nach seine Kraft, seine volle Kraft. Und da dürfen wir uns nicht davon abbringen lassen, sonst kommt die Kraft nicht zum Tragen. Gut, jetzt komme ich aber zum Schluss. Also, nimm das Wort Gottes an, sei dir gewiss, dass es wahr ist. Und wenn du das angenommen hast in deinem Glauben, dann fang es an, auch in dein Leben hineinzubringen, dass du nicht bloß ein Hörer bist, weil ein Hörer betrügt sich selber, wenn er nicht ein Täter draus wird. Also fang an, das Wort Gottes auch auszusprechen, schaltet es aktiv. Dann entfaltet es seine übernatürliche geistliche Kraft. Das musst du mit hineinnehmen. Nicht bloß hören, sondern wirklich dann auch in deinem Leben in die Tat umsetzen. Und dafür hast du unter der Nase einen Mund mit einer Zunge. Und das ist einmal das Erste, was du tun kannst, das Wort Gottes zu bekennen und auszusprechen. Gut, jetzt bin ich da mal fertig. Jetzt wollen wir aber einen Lobpreis machen und dann wollen wir auch noch ins Gebet. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert.